Vater, wir danken dir auch für diese zweite Stunde im Rahmen dieses Seminars. Danken dir für die Hoffnung, die wir haben dürfen. Danken dir, dass unsere Zeit nicht abläuft, sondern anläuft. Und dass wir bereits jetzt dein Leben haben dürfen, sich dann auch voll entfalten darf und wird, wenn wir dich sehen werden, wie du bist. Und wir danken dir jetzt auch für unseren Bruder Hans-Joachim Eckstein. Gib ihm Weisheit, Freimut und Vollmacht, dein Wort zu sagen, deine Botschaft, dein Evangelium, so wie es dir gefällt und wie du es haben willst. Danke, dass du Herzen bewegst. Danke, dass du Herzen ausrichtest. Danke, dass du Neues werden lässt durch dein werdenmachendes Wort. Gelobt und gepriesen seist du. Amen. Amen.
Die Zukunft der Hoffnung. Wir haben in der ersten Einheit uns auf die Hoffnung besonnen, als der einen Säule des christlichen Glaubens, der christlichen Identität. Und wir haben erkannt, wie wesentlich Hoffnung ist für unsere menschliche Existenz, weil wir ohne Perspektive nicht leben können, uns nicht entfalten können. Und wir haben das Begründetsein der Hoffnung der ersten Christen uns grundsätzlich vergegenwärtigt. Nun wollen wir uns darauf besinnen, was denn die ersten Christen eigentlich konkret erhofft haben. Worauf haben sie genau gewartet? Wie haben sie sich diese erhoffte Zukunft vorgestellt? Der Herr ist nahe. Das ist die Aussage des Paulus, der es widerspiegelt, was die Gewissheit, die Zuversicht der ersten Christen ist. Und im Gottesdienst haben die Gemeinden, ob judenchristlich oder heidenchristlich, mit dem Gebetsruf Maranatha genau dies als Bitte ausgedrückt, wohl aufzulösen, als Einladung, Aufforderung, flehentliches Gebet, unser Herr, komm. Sie haben also auf das Kommen ihres Herrn gewartet. Die Ankündigung des Kommens Gottes, die ist im Alten Testament schon verheißen. Und die Christen haben erkannt, dass das Kommen Gottes in Gestalt seines Sohnes vollzogen wurde. Gott sandte seinen Sohn. Im Sohn ist Gott gekommen. Freilich haben die von der Apokalyptik her die Erwartung des Kommens Gottes hatten, etwas dazulernen müssen. Denn Gott kam nicht, wie zunächst erwartet, als erstes als Richter, um alle die zu richten, die nicht zu Israel gehören und die nicht in Israel als Gerechte lebten. Viele Juden haben gesagt, wenn Gott kommt, dann kommt er als Richter und dann sollen die Gerechten in Israel Rechtfertigung erfahren und alle anderen sollen verdammt verurteilt werden. Es war eine Überraschung und es hat auch dem Pharisäer Saulus nicht in sein Konzept gepasst, dass Gott in Gestalt eines Knechtes kam, dass er Mensch wurde, dass er nicht kam, um zu vernichten, sondern um zu retten, dass er nicht kam, um die Sünder auszulöschen, sondern die Sünde der Sünder auf sich zu nehmen und sie aufzuheben durch seine eigene Lebenshingabe. Sie hätten es wissen können, dass die Messias-Erwartung eines kriegerischen, richtenden Messias zu einseitig sein könnte. Denn schon im Alten Testament gibt es Stellen, wo der Messias als Friedefürst kommt, auf einem Esel reitend. Und es gibt diesen Gottesknechtslied in Jesaja 53, das für Israel bis in die Gegenwart hinein geheimnisvoll ist. Dass nämlich er kommt, der Knecht Gottes. Und er kommt nicht triumphal, sondern er kommt als ein Geschlagener. Und wir dachten, so sagen die Jünger dort in Jesaja 53, er sei ein von Gott Verworfener gewesen, ein von Gott Verfluchter, so wie er eben vom Elend gezeichnet war. Und Israel, Paulus in Damaskus, hat erkannt, er ist für unsere Sünde gestorben. Er hat unsere Krankheit übernommen und unsere Schwachheit. Das heißt, dass das erste Kommen des Gottessohnes das Kommen zur Versöhnung war, zur Vergebung, zur Sühne. Er trug das Elend der ganzen Welt. Er kam nicht nur für die Gerechten, sondern er kam für alle Menschen. Und er kam nicht nur für Israel, sondern auch für die Menschen entfernt auf den Inseln, für die Heiden. Der Universalismus und das Faktum, dass Gott zur Versöhnung kam für alle Sünden, das war für viele, eben auch für Saulus, den Pharisäer, die absolute Überraschung. Ist aber damit die Verheißung des Kommens Gottes schon vollständig eingelöst? Ist sein Kommen als Herrscher und Richter damit abgegolten? Nun, dass der Richter die Schuld der ganzen Menschheit auf sich genommen hat, ist die Voraussetzung, nämlich die Voraussetzung für sein zweites Kommen, dass er, der für uns gestorbene Richter, wiederkommt, um alles zurechtzubringen. Warum ist das so wichtig, dass Christus, der Heiland und Erlöser, noch einmal kommt, nämlich in Herrlichkeit und Macht und als Richter erscheinen soll? Es ist deshalb so wichtig, weil Gottes Richten Gottes Zurechtbringen ist. Wir mögen beim Gericht eher an das Verurteilen denken, aber auch bei uns ist der Sinn eines Rechtssystems und eines Gerichtes und eines Rechtes ja das Zurechtbringen, Gerechtigkeit herstellen und wiederherstellen. Der hebräische Begriff Schafat bedeutet nicht einfach verdammen, verurteilen, sondern das Recht zur Geltung bringen, das Recht wiederherstellen, Gerechtigkeit aufrichten. Und so hat Jesus selbst seine Jünger darauf vorbereitet, dass er als der verheißene Menschensohn von Daniel 7 wiederkommen wird und dass er dann kommt, um Gottes Herrschaft durchzusetzen. Der Auferstandene wurde mit der Himmelfahrt den Jüngern genommen. Und sie guckten hinterher nach der Apostelgeschichte 1 und waren betröppelt und sagten, jetzt ist er uns entzogen. Und die Jünger wurden zurechtgewiesen von den Engeln, die Engel wiesen sie zurecht und haben gesagt, was steht ihr da und seht gen Himmel und träumt. Er, der dorthin gegangen ist, er wird wiederkommen. Und dann wird er es vollenden, ein zweites Mal kommen. Und so ist die Erwartung der ersten Christen darauf gerichtet, auf diese Erscheinung des Sohnes Gottes in Herrlichkeit, diesmal nicht in Niedrigkeit. Die Erwartung des wiederkommenden Herrn, das ist das Zentrale. Und sie lebten in absoluter Naherwartung und deshalb war ihre Hoffnung auch so lebendig. Sie verstanden die Zeit zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft als eine Zwischenzeit, als eine kurze Zeit, die sie wach sein wollten, um jederzeit bereit zu sein, dass wann immer er kommt, er sie nicht überrascht findet, sondern vorbereitet. Und Jesus selbst hat, genauso wie es die Engel taten, den Jüngern verboten, einfach zu spekulieren, wann genau wird das sein, um es zu berechnen. Und er hat gesagt, das ist Sache des Vaters im Himmel, den Zeitpunkt zu bestimmen. Ihr seid bereit und gehet hin und erfüllt den Auftrag, den ich euch gegeben habe. Leben in Hoffnung bedeutete also Leben in Naherwartung. Die Naherwartung war so bestimmend, dass die ersten Christen irritiert waren, als unter ihnen einige der Gläubigen verstarben. Damit hatten sie nicht gerechnet. Ihre Vorstellung war, dass alle, die dort lebten, die zum Glauben kamen und getauft wurden, es persönlich noch zu Lebzeiten erfahren werden, dass Christus kommt, um sie zu sich zu ziehen und zu sich zu nehmen. Die absolute Naherwartung. In 1. Thessalonicher 4 haben wir den Fall, dass einige gestorben waren, dass einige unter den Jüngern gestorben waren und Paulus nun die Frage klären musste, was ist denn eigentlich mit verstorbenen Christen, also Christen, die vor der Erscheinung Christi starben. 1. Thessalonicher 4, 13. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Und nun kommt die Beschreibung der Erscheinung des Herrn. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken, in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Denen also, die irritiert darüber sind, dass Christen sterben und fragen, haben die jetzt das Heil verloren? Sind die gestorben, weil sie nicht richtig gelebt haben? Sagt Paulus, Jesus selbst hat darauf hingewiesen, dass die Verstorbenen im Glauben keinen Nachteil haben. Und dann beschreibt er es so, wie wir es aus der Apokalyptik kennen, aus der Ansage des Kommens Gottes in der Sendung des Menschensohns von Daniel 7, nämlich als die Erscheinung eines Herrschers, als die Erscheinung eines Königs. Und die Beschreibung hier entspricht der Beschreibung eines Königs. Das heißt, der Herrscher kommt zum Beispiel aus einer Schlacht siegreich zurück. Auf den Zinnen oben steht der Wächter und bläst die Fanfare, dass die ganze Stadt weiß, unser König kommt und er kommt mit seinen Heerscharen und alle Ergebenen, alle Treuen ziehen ihm entgegen. Eis ab Antisin heißt es, zur Begegnung, zur Einholung. Beim König natürlich auf den freien Feldern vor den Stadtmauern. Hier aber, der König kommt ja aus dem Himmel, auf den Wolken ziehen wir ihm entgegen. Wir werden ihm entgegengerückt. Dazu aber natürlich ist es notwendig, dass die begrabenen Christen auferweckt werden. Und so sagt Paulus, zuerst werden die Gläubigen in Christus auferweckt werden. Wir, zu denen zählt er sich, die dann leben werden, also Naherwartung, wir werden zugleich mit ihm entgegengehen. Und dann werden wir, die Auferweckten und die Entrückten, mit ihm zusammen sein in Ewigkeit. Diejenigen, die Endzeitdiskussionen kennen, sagen, ja, jetzt wird es ja überhaupt erst spannend. Und dann? Was passiert jetzt? Werden wir dann in den Himmel entrückt? Gehen wir mit ihm ins tausendjährige Reich auf die Erde? Ist dann das Gericht? Und Paulus bricht ab. Dasselbe in 1. Korinther 15. Paulus beschreibt die Auferstehung, die Verwandlung der Leiber, die neue Existenz in der Gemeinschaft mit Christus. Und mündet ein in der Aussage, synkerio esomita, wir werden mit dem Herrn zusammen sein. Das heißt, das, worum es Paulus hier als Seelsorger geht, sind nicht Spekulationen, wie genau läuft das ab, in welcher Reihenfolge passiert das, wo findet das genau statt, sondern das, was er zum Trost hier festhalten will, ist, was ist unser Zielpunkt als Gläubige, mit Christus zusammen zu sein in Ewigkeit. Wir wissen aus anderen Stellen und Verheißungen Jesu, wir sollen mit ihm regieren. Wir sollen mit ihm Gericht halten. Das heißt also teilhaben als die, die ihm gefolgt sind. Wir gehören zu ihm und seiner Regierung. Spannend aber ist das, was uns heute brennend interessieren muss, ist dieser Punkt. Was ist das erste Ziel und das für uns wichtige Ziel? Dass wir in der dauernden Gemeinschaft mit Christus sind, in der ewigen Gemeinschaft mit ihm. 1. Thessalonicher 4 hält also diese Tatsache fest, die in Christus Verstorbenen haben keinen Nachteil. Sie werden zugleich mit uns, die wir da noch leben mögen, auferweckt werden und wir werden ihm entgegengehen. Nächster Abschnitt der Erklärung, 1. Korinther 15. In 1. Korinther 15 befinden wir uns im griechischen Zusammenhang. Und bei den Griechen war die Vorstellung, die Juden ja schon aus dem Alten Testament von Jesaja und Daniel hatten, einer leibhaftigen, persönlichen Auferstehung ganz fremd. Und so gab es in Korinth viele, die sagten, also wir glauben ja an Jesus Christus, aber das mit der Auferstehung Jesu aus dem Grab heraus und das mit der leibhaftigen Auferstehung der Christen, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Wie wäre es denn, wenn wir einfach sagen, geistig erstehen wir auf? Oder wie es bei den Griechen üblich war, es gibt etwas Unsterbliches im Menschen, das ist seine Seele. Der göttliche Funken, der Logos-Funken. Und wenn ein Mensch stirbt, dann ist der Mensch natürlich tot, die Person ist tot. Aber das Göttliche in ihm, so die Flamme, das geht zu Gott zurück. In Gedanken leben wir weiter, in der Erinnerung Gottes leben wir weiter. Und wenn ich so weitermache, dann kommt ihr auf manche Beerdigungspredigt, die ihr gehört habt, dass nämlich man versucht, die Auferstehungshoffnung, die einem so viel Glauben und Fantasie zumutet, etwas zugänglicher, greifbarer zu machen. Und so kann man Beerdigungspredigen hören, in denen gesagt wird, in unserer Erinnerung wird er ewig fortleben. Ja, das hoffe ich ja, dass ihr euch an die Verstorbenen erinnert, aber das hilft dem Verstorbenen natürlich nur begrenzt. Unser göttlicher Funke, das wird zu Gott zurückgehen. So wie bei einem Feuer, nicht? Ein Funke geht aus der Flamme heraus bei einem Lagerfeuer, so wird ein Mensch geboren und dann geht es wieder zurück. Ein Tropfen fällt vom Himmel und er geht in den Kreislauf, verdunstet wieder und so kommen wir zurück. Oder wir lassen uns im Wald beerdigen. Wie habe ich neulich die Werbung gelesen? Mein Großvater ist jetzt ein Baum, nicht? Und so wie das Laub im Herbst verwest und düngt den Baum für das nächste Frühjahr, nicht? So befinden wir uns in einem Kreislauf. Und die Korinther sagen, Paulus, willst du das nicht ein bisschen runterheißen, ein bisschen kleiner machen? Nicht, also irgendwie geht es schon weiter. Aber wenn du einer Witwe sagst, die ihren geliebten Mann verloren hat oder gar ihr geliebtes Kind, aber du hast doch noch Fotos von dem geliebten Menschen, ist das ein Ersatz? Wenn du einen geliebten Menschen tröstest und sagst, aber in deiner Erinnerung lebt er doch fort, ist das ein Ersatz? Natürlich nicht. Nun, in der Tat war für Griechen die Vorstellung einer leiblichen Auferstehung deshalb so schwer denkbar, weil im Unterschied zum Alten Testament und Israel die Leiblichkeit etwas Negatives war. Wir meinen aus unserer kirchlichen Tradition, dass das vom Christentum her käme oder gar vom Alten Testament. Das ist nicht so. Es gab keine Leibfeindlichkeit in Israel und nicht in der frühen Kirche. Die Leibfeindlichkeit kam von den Griechen rein, ist also ein heidnischer Aspekt. Sondern vom Alten Testament her, von der Schöpfung her, vom Evangelium her, von den Feiern Jesu her, wissen wir, dass wir als Gläubige die erste Schöpfung genießen sollen. Und unser Leib nichts Negatives ist, weil Gott ja den Leib geschaffen hat. Deshalb auch die Ehe nichts Negatives ist, die erotische Liebe nichts Negatives. Wir sollen das alles genießen. Es ist ja von Gott geschaffen und gewollt. Weil die Griechen aber sagen, alles Leibliche ist negativ. Nur die Seele oder nur der Geist, das ist im Menschen wertvoll. Und das ist unsterblich. Konnten sie mit der leiblichen Auferstehung nichts anfangen. Und Paulus sagt, Wenn ihr mir vorwerft, die leibliche Auferstehung sei ein naiver Gedanke, es sei eine Torheit, ihr habt nicht verstanden, was damit gemeint ist. Und ich muss gestehen, auch viele Christen haben ein Missverständnis der leiblichen Auferstehung. Es ist nicht die Auferstehung in den alten Leib zurück. Und auch die Vorstellung von der Auferstehung Jesu ist nicht, dass die Engel den Leib Jesu brauchten, um in den alten Leib hinein ihn aufzuerwecken, sondern Gott verwandelt uns als Person aus der alten Leiblichkeit, die eine irdische und vergängliche ist, in eine neue. Wir hatten einen irdischen Leib, so argumentiert Paulus in 1. Korinther 15. Und so werden wir dann einen geistigen, geistlichen, vom Geist gezeugten Leib haben. Ganz wichtig, dieser Leib ist nicht der alte. Es ist nicht die alte Materie. Und Gott braucht auch nicht die alte Materie. Es wurden ja schon Propheten und Märtyrer verbrannt und ihre Asche in den Wind gestreut, weil man ihnen böse wollte und wollte ihnen die Auferstehung der Toten vermiesen, weil sie gesagt haben, das ist dann den Engel zu mühselig, die Asche einzusammeln im Wind. Nicht, dann haben wir den jetzt endgültig gestraft über sein erhofftes ewiges Leben hinaus. Die Engel können nur lachen. Die Engel brauchen nicht die Materie. Unsere Kontinuität, also das, was vom alten Leib in die neue Identität wichtig ist und erhalten ist, liegt in Gott. Nicht, weil Gott an uns denkt, weil Gott uns nicht aufgibt, weil Gott uns als Person liebt. Deshalb können wir neu geschaffen werden und können identisch sein. Es ist also keine Materie, nicht der alte Leib, sondern ein neuer Leib. Da fragen wir uns ja, warum spricht er dann überhaupt von Leib? Warum sagt er nicht einfach nur, wir werden im Geist leben? Nun, wenn wir sagen, im Geist leben, sind wir zu nah bei den Griechen. Dann haben wir den Eindruck, es gibt in uns so ein bisschen was Göttliches. Durch Heiligung haben wir das vielleicht ein bisschen ausgebaut. Und dieses Gas oder diese Substanz oder wie wir uns das vorstellen, das kann dann in den Himmel kommen. Aber dann wäre der Himmel voll Gespenster und das ist Gott zu wenig. Nicht, er will ja uns haben. Im Deutschen kann ich euch die Leibhaftigkeit vor Augen führen. Es macht uns einen Unterschied, ob wir jemanden nur im Geist uns vorstellen, ob wir jemanden nur am Telefon haben oder ihm einen Brief schreiben oder ob wir ihn leibhaftig treffen. Die Corona-Zeit war für mich die ideale Zeit für Auferstehungspredigten. In vielen Hinsichten. Aber unter anderem, um deutlich zu machen, warum bedarf es der leiblichen Auferstehung? Wir haben doch alle telefonieren können. Wir haben doch Fotos voneinander gehabt. Wir haben doch Erinnerungen aneinander gehabt. Was hat uns denn da noch gefehlt? Also bei unseren Feinden hat uns gar nichts gefehlt. Da war die Quarantäne ein Schutz. Aber bei allen Menschen, die wir liebten, litten wir darunter, dass wir sie nicht persönlich haben. Bei den Studierenden kommt es immer wieder vor, dass die sich verlieben auf irgendeiner Konferenz und Freizeit und dann sind sie aber dummerweise an zwei verschiedenen Universitäten eingeschrieben. Das ist eine erste Bewährungsprobe für die Liebe. Und wenn ich denen sagen würde, ja, das ist doch vollkommen wurscht, ihr kennt euch doch, ihr könnt doch telefonieren, heute gibt es sogar noch Bildchen dazu, leicht verwackelt, aber macht ja nichts, was fehlt euch denn? Frisch Verliebte können euch erklären, was es bedeutet, leibhaftig sich zu begegnen und was einem fehlt, wenn man sich nicht leibhaftig begegnet. Auch diejenigen, die trauern unter euch, die einen geliebten Menschen verloren haben, die wissen, es liegt eine Welt dazwischen, ob ich den Namen auf dem Grabstein lese, ob ich alte Filme angucke und umso schlimmer wird die Trauer oder ob ich den Menschen persönlich bei mir habe. Gott ist es nicht genug, nur ein Bildchen von dir an der Wand zu haben. Es ist nicht nur genug, sich an dich zu erinnern. Er will dich persönlich, leibhaftig bei sich haben. Und deshalb werden wir einen neuen Leib bekommen. Ist das nicht ein Trost für alle unter euch? die heute Morgen erschrocken sind, als sie in den Spiegel schauten. Wir bekommen einen neuen Leib. Und der neue Leib knüpft nicht etwa bei der Totenmaske des Alten ab. Ich muss gestehen, ich finde das immer etwas negativ berührend, wenn man auf Traueranzeigen das Bild der letzten halben Stunde bekommt, eines Menschen, den man so vital hat. Ich finde es etwas geschmackvoller, ihn zu haben, wie man ihn kannte und liebte und aktiv erlebte und vital erlebte. Also nicht, dass ihr jetzt meint, die Engel gucken auf das letzte Bild nicht und sagen, da müssen wir weitermachen, nicht? Nein, ihr kriegt einen völlig neuen Leib. Jetzt sehe ich natürlich einige im Raum, die haben allen Grund, in den Spiegel zu gucken und sagen, eigentlich schade, jetzt da was zu verändern. Ich möchte nicht ausschließen, dass bei euch, die ihr so besonders schön seid, die Engel einfach hingucken und sagen, na, am Erscheinungsbild müssen wir gar nicht viel machen. Aber die Unvergänglichkeit, das müssen wir noch in die neue Leiblichkeit hineinbringen. Egal also, ob du glücklich bist mit dem, was du im Spiegel siehst, oder ob die neue Leiblichkeit dein allmorgendlicher Trost ist und alle Stuckateursarbeiten sich dann erübrigen, weil du weißt, im Himmel brauchen wir keine Stuckateure mehr. Da sind wir einfach nur geliebt. Es ist eine wunderschöne Vorstellung. Sind wir denn persönlich dann in einem neuen Leib? Das ist ja eine Schwierigkeit, uns das vorzustellen. Warum? Unsere Identität ist auf der Erde an unseren Leib gebunden. Und die Aussage, wir haben einen Leib, rutscht uns ja schnell ab in das Griechische, dass wir sagen, der Leib ist das Gefängnis, das ist das Äußere. Das heißt, die Identität muss leiblich sein. Deshalb gibt es ja auch einen neuen Leib. Faszinierend ist, dass sowohl vom neuen Leib gesprochen wird, wie in 2. Korinther 5 von einer neuen Wohnung und von neuen Kleidern. Das sind die drei Sphären unserer Persönlichkeit und Intimität. Die Haut, unser Leib, ist die innerste Zone unserer Identität. Wenn uns einer an unseren Leib geht, dann ist es aggressiv, das mögen wir nicht, schon gar nicht bei Menschen, die uns fernstehen. Die Kleider sind die zweite Identität. Die meisten Männer unter uns sagen jetzt, ach was, habe ich noch gar nicht gemerkt. Und wir merken es Ihnen auch an, dass die Kleider korrespondieren mit der Identität. Aber manche kennen das, dass neue Kleider Ihnen im Frühling auch wieder das Gefühl gibt, jetzt geht es wieder aufwärts, jetzt wird es wieder bunter. Also Kleider spielen eine Rolle. Und spätestens, wenn wir ein Amt haben, nicht? Ich selber bin ja auch ordinierter Pfarrer. Wenn ich einen Talar trage, dann stehen die Kleider für die Identität meines Amtes. Dann kann ich nicht als Privatperson sprechen, dann kann ich keine Wahlempfehlungen geben und kann keine Witzchen machen, die nicht zum Evangelium passen, sondern eben dann bin ich im Talar in der Identität dessen, der im Namen Gottes, im Namen der Kirche Jesu Christi spricht. Entsprechend ein Polizist, nicht, wenn er privat ist, ist er anders, als wenn er in der Uniform ist. Also Kleider machen Leute bedeutet eben auch, es steht für eine Rolle, eine Identität, die wir haben. Wir bekommen neue Kleider. Und eine neue Wohnung? Ja, es stimmt. Ich habe euch ja schon im Scherz erzählt, wie ich selber das erlebte, zu Hause mit dem Bruder zusammen im Doppelzimmer zu sein, dann die erste Studentenbude, das war noch nicht der Himmel auf Erden, aber wenigstens ein Einzelzimmer, dann die erste Dreizimmerwohnung und ich konnte nicht schlafen vor Freude und habe sie genossen mein ganzes Studium lang. Eine Wohnung spielt eine Rolle. Wisst ihr, wann ihr das merkt? Wenn bei euch zu Hause eingebrochen wird. Da kannst du sagen, bist du versichert? Bin ich. Wollte eh die Tapete mal wieder wechseln, nicht? Also, was soll's? Nein, das geht dir nach. Das kann traumatisierend sein. Eben Leib, Kleidung, Wohnung. Und deshalb wird in all diesen Bildern gesagt, ihr bekommt persönlich einen neuen Leib, ihr bekommt persönlich Kleider der Gerechtigkeit, ihr bekommt die weißen Kleider, die Hochzeitskleider, ihr bekommt eine neue Wohnung. Ich werde nie vergessen, wie ich einen alten Pfarrer, der in den 90ern war, wieder traf, der mich als jungen Student schon auf seine Kanzel ließ, sehr mutig. Und wir haben dann viele Freizeiten und Evangelisationen miteinander gemacht, Jahrzehnte zurück. Und ich habe ihn dann lange Zeit später getroffen und fragte ihn, wie es ihm geht. Und ich hatte schon gehört, dass es beschwerlich ist und er sehr krank ist und dass er leiden muss. Und er klagte und versuchte tapfer zu sein. Und dann rutschte es mir raus. Ich weiß nicht, ob er das auch so kennt in einer Situation, dass er etwas formuliert, was ihr gar nicht geplant habt. Dass ich ihm sagte, aber Ihnen ist schon bewusst, dass Ihre himmlische Wohnung schon eingerichtet ist mit Namensschild und dass Ihre himmlischen Kleider schon im Schrank hängen mit Ihrem Namen. Und ihm flossen die Tränen runter. Und er sagt, was für ein Trost, was für ein schönes Bild. Alles ist bereit für mein Heimgehen zu Gott, meine Identität, der neue Leib, das neue Kleid, die neue Wohnung. Alles wird neu. Sind wir selbst dann denn identisch? Also wenn wir einen alten Leib nicht mehr haben, wir erkennen uns doch, wenn wir uns wiedersehen, an unserem Leib, an dem Aussehen. Es ist etwas Spannendes. Wir werden identischer sein, als wir jetzt sind. Ein Gedanken des Gerichtes, der uns vielleicht noch gar nicht gekommen ist. Wir werden im Gericht, ob als Preisgericht, wie man sagt, als Christen also, oder eben im Weltgericht, wir werden bei unserem Namen gerufen und wir werden wissen, dass wir es sind. Und wir werden, ob als Christen, unser christliches Leben in der Vergebung Gottes oder eben dann als Nichtchristen, wir werden unser Leben sehen und zwar als Panorama. Das sagen manchmal Menschen, die in Todesgefahr sind, dass sie ihr ganzes Leben plötzlich als Panorama, wie einen schnell laufenden Film gesehen haben, von der Geburt bis zum Schluss. Das ist nur eine Vorahnung dessen, das ist ja noch innerweltlich, ist ja noch im alten Leib. Wir werden unser ganzes Leben sehen. Alles in unserem Leben. Damit ihr jetzt nicht erschreckt, als Christen werden wir es sehen mit den Augen der Liebe Gottes und mit den Augen des Christus, der für uns gestorben ist. Also du wirst nicht all deine Dummheiten sehen mit der Scharfstellung des göttlichen Auges und dann den großen Schrecken kriegen, dann wäre ja das Gericht für uns tatsächlich ein Verdammungsgericht, sondern wir sehen unser Leben mit aller Bewahrung, mit aller Vergebung, mit aller Gnade Gottes. Aber wir werden uns selbst so erkennen, wie wir uns auf Erden nie erkannt haben. Das heißt, die Frage, werden wir denn identisch sein als Persönlichkeiten im Himmel? Die kann ich getrost euch beantworten. Ihr werdet so sehr identisch sein, wie es auf der Erde noch nie wart. Ihr werdet, wenn euer Namen gerufen wird, so sehr wissen, wer gemeint ist und euch erkennen und sehen mit den Augen der Liebe Gottes, wie ihr euch nie gesehen habt. Jetzt können wir natürlich einwenden, ja, dann hat ja Paulus, dann haben die Thessalonicher und Korinther allen Grund, sich einfach nur zu freuen bei so einer Naherwartung. Paulus selbst, 1. Thessalonicher wie 1. Korinther, spricht ja von wir, die wir leben und übrig bleiben. Das heißt, die Naherwartung war so lebendig, dass auch Paulus davon ausging, er wird nicht sterben, sondern er wird die Wiederkunft Christi erleben zu seinen Lebzeiten. Jetzt werfen wir ihm gerne vor, ja, aber die Naherwartung wurde ja enttäuscht. Es war nicht nur Monate, es war nicht nur Jahre, es sind ja jetzt inzwischen 2000 Jahre, dass Christus noch nicht in Herrlichkeit erschienen ist, sonst hätten wir es alle gemerkt, das kann man nicht übersehen. Wäre nicht die Hoffnung der ersten Christen dann auch schon zu neutestamentlicher Zeit erloschen, wenn sie gewusst hätten, dass sie sterben und nicht zu Lebzeiten Christi Wiederkunft erleben? Das kann ich leicht beantworten als Exeget, denn das ist von Paulus her zu klären. In 2. Korinther 1 berichtet Paulus von einer Gefangenschaft in Ephesus, bei der er nicht über Nacht nur gefangen war wie in Philippi bei der Gemeindegründung, sondern es schon für entschieden hielt oder es wurde sogar ihm schon mitgeteilt, dass er nicht überleben wird, dass er sterben wird. Das war die Wende für Paulus in seiner Biografie. Die Annahme, es könnte sein, dass ich als Märtyrer sterbe, bevor unser Herr in Herrlichkeit erscheint. Und die Frage ist, was macht das jetzt mit der Hoffnung des Paulus, wenn er sagt, ich werde Christus nicht zu Lebzeiten wiederkommen sehen, sondern ich werde sterben? Dann ist er doch so frustriert, wie wir es mit Grund sind. Weit gefehlt. Der 2. Korintherbrief und der Philipperbrief sind die beiden Briefe, die direkt nach dieser Erkenntnis des Paulus entstanden sind. Der Philipperbrief ist von welchem Motiv bestimmt? Depression, Frustration, Parosieverzögerung und Traurigkeit. Nein, Freude. 30% aller Belege für die Freude von allen Paulusbriefen sind alleine im Philipperbrief. In 2. Korinther 5 wie in Philipper 1 sagt Paulus, Christus ist mein Leben, schon hier und jetzt und in Ewigkeit. Aber wenn Christus das Ziel meines Lebens ist, die Grundlage meines Lebens, der Inhalt meines Lebens, er der ist, von dem her ich mich verstehe, von ihm bekomme ich Liebe und Hoffnung und alles, dann ist Sterben mein Gewinn. 2. Korinther 5, wie ihr es hier auch lesen könnt auf dem Zettel. Wir sehnen uns danach, in unserer himmlischen Wohnung zu sein, unsere himmlischen Kleider anzuziehen. Das heißt, dass Paulus hier sagt, wenn ich nicht die Auferstehung der Toten als Lebendiger erlebe, das Wiederkommen zu meinen Lebzeiten, sondern wenn ich vorher sterben sollte als Märtyrer, ändert das wie viel an meiner Hoffnung, an meiner Zuversicht und Freude? Nichts. Es ändert nichts. Ich möchte bei Christus sein, ob zu Lebzeiten oder durch Sterben. Wir werden mit Christus zusammen sein. Das ist ja die Hoffnung, die er den Thessalonichern vermittelt. Römer 14, 7 bis 9. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Es ist die Gewissheit, dass Christen sehr wohl sterben können. Aber Christen können nicht mehr tot sein. Christen können sterben, aber sie können nicht mehr tot sein. Wir leben hier ab, um bei Christus in Gemeinschaft mit ihm aufzuleben und in Ewigkeit zusammen zu sein. So wie bei Paulus haben wir diese Gewissheit ausdrücklich auch im Johannesevangelium, weil hier Jesus der Martha am Grab des Lazarus sagt, als sie nämlich sagt, mein Bruder soll auferstehen, ja, ich weiß, er wird auferstehen in der Auferstehung am jüngsten Tag. Am jüngsten Tag ist ein Ausdruck, den Jesus im Johannesevangelium gebraucht. Er meint, der Tag, wenn diese Geschichte durch seine Wiederkunft, die Erscheinung des Gottessohnes, eben überwunden wird und aufgehoben wird. Die Aussage, dein Bruder wird auferstehen, die Jesus der Martha macht, hat was geändert an der Traurigkeit von Martha? Gar nichts. Nicht? Das war theologisch korrekt, hat sie geantwortet. Nicht wie man in der Konfirmation die Frage nur korrekt beantworten kann. Jesus sagt, dein Bruder wird auferstehen. Ja, ich weiß, am jüngsten Tag wird auferstehen. Und sie blieb so traurig, wie sie war. Und Jesus sagt, nein, das ist eine Unterbestimmung. Das ist zu wenig. Ich bin in Person die Auferstehung und das Leben. Ich, der Sohn Gottes, der für dich ans Kreuz geht und auferweckt wird von seinem Vater. Ich bin in Person die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer so lebt und glaubt an mich, der kann niemals mehr sterben im Sinne von tot sein. Im Augenblick unseres Sterbens sind wir bei Christus. Jetzt haben die Aufmerksamen unter uns ein Problem. Erst sagt der Paulus in 1. Korinther 15, die Toten werden auferstehen, die Toten in Christus, so auch 1. Thessalonicher 4, wenn Christus wiederkommt. Das steht ja bis heute noch aus. Und als einer, der mit dem Martyrium rechnen muss, seinem eigenen Sterben, sagt er nun, wir werden als Christen, weil wir doch dem Herrn gehören und der Herr uns nicht mehr loslässt, im Sterben und im Leben immer des Herrn sein. Der Herr gibt seine Herrschaft über uns nicht auf. Wir sind durch den Glauben in Christus, in der Taufe wurden wir auf Christus übereignet. Christus aber ist der auferstandene Herr und er lässt uns nicht mehr los. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist nicht der Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Und Paulus geht also davon aus, wie es Jesus auch der Martha zusagt. Johannes 8, Vers 51, wer mein Wort hört, wer es bewahrt, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Den Tod nicht sehen in Ewigkeit. In Christus können wir wohl sterben, wir können aber nicht tot sein. Unser altes Leben kann zu Ende gehen, aber unser ewiges Leben ist damit nicht unterbrochen, sondern es bleibt bestehen. Wie haben sich die Menschen der Antike das denn gedacht? Wie haben das Juden gedacht, die an die Auferstehung glaubten? Und die Pharisäer und damit auch Saulus Paulus hat es ja schon vor Damaskus geglaubt, dass nämlich im Anschluss an Daniel 12 einmal die Gerechten von Gott auferweckt werden. Was ist mit den Gerechten, die schon lange gestorben sind, bevor eben Gott kommt und erscheint? Wir haben, und ich habe es euch unter Lukas zusammengestellt, gerade bei Lukas und bei Paulus Anspielungen auf die Vorstellungen, die wir auch in Israel kennen. Die Gläubigen vertrauen sich bei ihrem Sterben nach dem Geist, also nach der Geistseite ihrer geistlichen Perspektive, Gott an und sie gelangen unmittelbar ins Paradies, also nicht das von 1. Mose 1, sondern in das zukünftige Paradies, die paradiesischen Verhältnisse. Sie gelangen, für dasselbe ein anderer Ausdruck, in Abrahams Schoß. Was soll das bedeuten? Nun, wir kennen es von dem Abschiedsmahl Jesu nach Johannes. Es bedeutet an der Brust des Abraham, also in der Tischgemeinschaft mit Abraham. Die Vorstellung also, dass die Väter und Mütter des Glaubens schon in einer seligen Gemeinschaft leben. Deshalb der Schoß, die Brust Abrahams in Tischgemeinschaft, also mit den Gerechten, die schon gestorben sind vor mir. Und Paulus kann in 2. Korinther 12, 3f auch noch von dem sprechen, was im rabbinischen Judentum, im pharisäischen Judentum diskutiert wurde, nämlich die Vorstellung, gibt es nur einen Himmel oder gibt es mehrere Himmel? Also wir unterscheiden ja im Deutschen nicht die Begriffe Sky und Heaven, nicht? Also wie genau ist das jetzt vorzustellen? Und dann gab es eine Vorstellung von 7 Himmeln und der 7. Himmel ist der Thron Gottes, die unmittelbare Herrlichkeit Gottes. Und der 3. Himmel ist der Zwischenzustand, ist also der Bereich, in dem die Gerechten leben. Das Entscheidende an allen 3 Ausdrücken ist, ob Paradies, Schoß Abrahams oder 3. Himmel, dass die Vorstellung nicht die ist, dass alle Menschen sterben und dann sind sie mausetot. Dann sind sie mausetot. Das ist eine Vorstellung, die gibt es immer wieder, je nach Glaubenskonfession, in der ihr seid. Und auch unter Theologen, wir haben das diskutiert unter der Frage der Ganztod-Theorie. Der Ganztod-Theorie. Sind also Verstorbene ganz tot? Als Theologen haben wir das stark machen wollen, also ich nie, aber andere, haben es stark machen wollen gegen diejenigen, die die Unsterblichkeit der Seele propagiert haben. Also die Vorstellung, auch der gefallene Mensch hat in sich noch eine göttliche Seele und diese Seele stirbt nicht, die lebt weiter. Nicht, als gäbe es einen Kern in uns, der unsterblich ist. Und da muss man abwehren mit dem Alten Testament, dem Neuen, da haben die Theologen recht, es gibt keine unsterbliche Seele, die im Menschen selbst wäre, unabhängig von Gott. Nicht das, was überdauert, ist Gottes Treue, aber nicht, dass irgendetwas an uns wäre, was man als unsterblich sehen könnte. Nicht, die Identität ist alleine in Gott gewahrt. Das ist richtig. Aber nach der Überzeugung des Neuen Testamentes sind wir selbst, weil wir in Christus sind, nicht dem Tod verfallen. An sich wären wir, nicht also ein schwäbischer Konjunktiv mit 3ä, nicht irreales, an sich wären wir mausetot. Nicht an sich wären wir mausetot. Gäbe es Gott nicht und würde er sich nicht unserer erinnern. Weil aber Gott sich unserer erinnert und weil er in Christus uns im Blick hatte und sein Kreuz und seine Auferstehung auch für uns gelten, werden wir nicht den Tod sehen, wie es Jesus verheißt, Johannes 8, 51 und in Johannes 11, 25 f. Christen können wohl sterben, sie können aber nicht mehr tot sein. Wie oft habt ihr das bei Beerdigungen schon gehört? Wenn du sagst, das höre ich jedes Mal, bist du der richtigen Gemeinde. Da bist du der richtigen Gemeinde. Und wie schwer ist es für Christen, die einen geliebten Menschen verlieren, der selbst Christ ist, und sie haben eben die Vorstellung, der ist jetzt mausetot und wann immer Christus kommt, es dauert noch. Und wie schwer ist es auch, den Enkeln zu erklären, wenn die Oma im November stirbt und dann liegt Eis und Schnee auf ihrem Grab und man muss ihr sagen, da unten liegt sie und woanders ist sie jetzt nicht. Nicht die armen Kinder, denen man die Hoffnung vorenthält. Der Leib wird begraben. Der Leib ist vergänglich. Er wird am jüngsten Tag auch nicht gebraucht als Grundstruktur, damit Gott uns wieder aufbauen kann. Wir selbst aber sind in der Gemeinschaft mit Gott. Falls ihr nicht schon selbst jetzt entschlafen seid und der Auferweckung bedürft, möchte ich doch noch eine Frage hinterher schicken. Das ist ja soweit ganz trostreich, aber wo wir gerade beim Denken sind, ein bisschen haben wir noch ein Denkproblem. Deshalb nämlich, weil ja einerseits gesagt wird, am jüngsten Tag werden wir auferstehen und leibhaftig natürlich nicht die alten Leiber in den Himmel, aber verwandelt doch aus dem Grab heraus. Und deshalb ist es auch wichtig festzuhalten, das Grab war leer an Ostern, weil nämlich Jesus als die identische Person aus der alten Leiblichkeit verwandelt wurde in eine neue Leiblichkeit. Und so sollen ja auch die Gräber geöffnet werden am jüngsten Tag, eben so sie da sind und was immer sonst ist mit Märtyrern, die zerstreut werden. Aber es soll ja ein Geschehen sein und das ist auf der Zeitschiene ja noch ausstehend. Das heißt also, dass die Apostel, dass Maria von Magdala, Maria die Mutter Jesu, gestorben sind vor 2000 Jahren. Sie sollen dann schon in der Christusgemeinschaft im Paradies mit Christus zusammen sein. Aber die leibliche Auferstehung steht ja heute noch aus. Da liegen ja 2000 Jahre dazwischen. Lukas ist der einzige im Neuen Testament, der als gebildeter Grieche sagte, die Hausaufgabe müssen wir bis zu Ende durchziehen. Paulus sagt nur, leiblich müssen wir auferstehen. Das ist wichtig, weil leibhaftig heißt persönlich. Und dann sagt er, und ich werde selbst, wie alle anderen, die sterben in Christus, unmittelbar im Paradies sein. Jetzt haben wir aber an Paulus die Frage, ja, wie denkst du dir das denn genau? Lukas beantwortet es. Er nimmt nämlich die Dichotomie, die Trichotomie, also die Vorstellung, die griechische, der Mensch besteht aus Leib, Seele und Geist, auf. Bei den Griechen hieß das, der Leib ist böse, das ist ein Gefängnis und die Seele ist das, was unsterblich ist und der Geist, wenn es als drittes erwähnt wird, ist dann eben die geistige Fähigkeit, die jemand hat. Das nimmt Lukas auf und tauft es, die Begrifflichkeit. Das heißt, er versteht es nicht griechisch, nicht philosophisch, sondern er erklärt damit, was gemeint ist. Der Leib Jesu wird beerdigt. Die Frauen kommen ans Grab nach Lukas, um den Leib Jesu zu besuchen. Nicht Jesus, den Leib Jesu. Denn Jesus selbst hat in der Stunde des Sterbens sich selbst dem Vater anvertraut in seiner Beziehung. Und das heißt in seinem Geist. Denn wenn der Jude, wenn der Alttestamentler von Geist redet, dann meint er nicht ein Gas in sich, sondern sich selbst in seiner Gottesbeziehung. Und so formuliert Lukas ganz korrekt, Christus hat seinen Geist, also sich selbst in seiner Gottesbeziehung, Gott anvertraut am Karfreitag. Sein Leib wurde beerdigt und sein Leib wurde auferweckt. So nur konnte Jesus auch konsequent gedacht sagen zu dem Schächer am Kreuz und so steht es da und dann kann kein Zeuge Jehova oder sonst jemand da Kommas reinsetzen, die das Griechische gar nicht kennt. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Denn die Gerechten des Alten Testamentes und die Gläubigen unter uns Christen, sie haben die Hoffnung, in der Sterbestunde nicht tot zu sein, sondern unmittelbar ins Paradies zu gehen. So entsprechend wird also differenziert zwischen dem Leib, der stirbt und beerdigt wird und dann am jüngsten Tag auferweckt wird, verwandelt zu der Ganzheit der Person. Das haben auch schon Pharisäer und Rabbinen so gedacht. Was mich immer fasziniert ist, wieso Paulus das Problem gar nicht wahrnimmt zwischen Zwischenzustand und endgültiger Verherrlichung. Er nimmt das Problem warum nicht wahr? Weil im Paradies wer auf ihn wartet? Abraham. Okay, mit dem wollte ich immer mal reden. Isaak, nichts dagegen. Ich wollte schon immer mal fragen, wie der 1. Mose 22 erlebt hat. Nicht die Darbringung. Also ist ja ganz toll. Nein, sie alle sind da. Aber vor allen Dingen ist sein geliebter Herr Jesus Christus im Paradies. Deshalb, weil nämlich im Paradies Christus selbst auf ihn wartet, ist für Paulus und die anderen Christen diese Frage der Zeit völlig irrelevant. Nicht? Stellt euch vor, es ist eine Verlobungsfeier, ganz offiziell, und den beiden Verliebten und Verlobten wird gesagt, es tut uns furchtbar leid, wir müssen mit der offiziellen Feier noch warten. Tante Elsa hängt im Frankfurter Kreuz fest und es kann noch 2-3 Stunden gehen. Es tut uns furchtbar leid, das kann noch nicht beginnen, das Fest. Geht doch einfach allein auf euer Zimmer und müsst halt warten. Nein, sind die Verlobten aber gestraft. Sind sie nicht. Die sagen, Tante Elsa, fahr gerne wieder nach Hannover. Wenn wir zusammen sind zu zweit auf unserem Zimmer, haben wir alles, was wir brauchen in unserer Liebe. Das andere war sowieso nur Höflichkeit der Verwandtschaft gegenüber. Das heißt, das Entscheidende ist das Zusammensein mit dem, den ich liebe. Und dass dann noch Dinge weiter geschehen, das steht auf einem anderen Blatt. Und dass noch vieles kommt und auf dem Programm steht, das ist für Paulus ganz unbestritten. Die Frage ist aber, bin ich einmal von Christus getrennt? Nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Auch nicht der Tod. Wir sind dem Tod bereits entrissen. Der Tod ist Geschichte für uns. Unseren Leib, den müssen wir noch loslassen. Wir sind sterblich. Und wir wissen ja alle nicht, wie wir sterben. Ob wir einfach einschlafen dürfen, das ist dann für die Verwandten etwas irritierend. Aber wenn sie sich recht besinnen, gönnen sie uns das. Oder ob es mühselig ist, bis wir endgültig sterben. Aber tot können wir nicht mehr sein. Bei Paulus ist es seine Liebe zu Christus, die diese Detailfragen, was ist denn jetzt mit dem Geist, was ist mit der Seele, was ist mit mir nach dem Leib, neutralisiert. Seine Liebe zu Christus macht es deutlich, wichtig ist für mich doch nur die Frage, bin ich noch einmal von Christus getrennt oder bin ich in Ewigkeit mit ihm verbunden? Das ist das Wichtige, denn ich liebe ihn und er ist mein Leben. Und deshalb mündet auch bei ihm alles nur in diese Vereinigungsaussage, nicht in diese Gemeinschaftsaussage mit Christus ein. Der Punkt ist nun, und das müssen wir unbedingt zum Abschluss noch bedenken, die Lässigkeit, die Paulus in dieser Frage hat. Was ist denn eigentlich mit dem Unterschied von Sterbedatum und leiblicher Auferstehung am jüngsten Tag? Ist für ihn aus der Beziehung mit Christus heraus vergleichgültig. Sie ist es aber auch absolut. Warum? Nun, Gott ist in der Ewigkeit. Der auferstandene Christus ist in der Ewigkeit. Was ist die Ewigkeit und wo suche ich sie? Nun, wenn man normalerweise in einer neutralen Situation ohne meine lange Vorrede fragen würde, dann würden die Leute sagen, also wir haben die Zeit von Schöpfung bis zum Ende der Erde und Ewigkeit war vorher und Ewigkeit wird danach sein. Nicht? Ich mache einen Strich auf die Tafel, Schöpfung bis Ende der Erde, der letzte Tag, nicht am jüngsten Tag, das ist die Zeit Und vorher und nachher war die Ewigkeit. Das ist aber falsch gedacht, dann haben wir die Ewigkeit der Zeit unterworfen. Die Ewigkeit ist nicht der Zeit unterworfen, sondern die Zeit der Ewigkeit. Aus der Ewigkeit ist es immer nur ein Schritt in die Zeit. Die Ewigkeit ist der Zeit gegenüber immer gleich unmittelbar. Ich liebe das Beispiel zu sagen, wie war das bei den Engeln? Die Engel wurden zu Abraham geschickt. Wie viele Flügelschläge war es? Es war ein knapper. Aus der Ewigkeit in die Zeit. Der Engel wurde zu Maria geschickt. Ja, das war natürlich jetzt schon einige Jahrhunderte später. Also musste er schon ein bisschen mehr flattern, nicht? Nein, es war ein Flügelschlag aus der Ewigkeit in die Zeit. Und wenn dir heute Abend ein Engel begegnet, mir wird das wieder geschehen, denn meine Frau heißt Angelika, sie ist ein Engel, dann ist es nur ein Flügelschlag aus der Ewigkeit in die Zeit. Ist das nicht ein befreiender Gedanke? Das heißt, die ganze Rede vom Zwischenzustand ist nur eine Hilfskonstruktion. Nicht eine Hilfskonstruktion für Menschen, die Ewigkeit nicht denken können. Und ich bin so fasziniert. Paulus war weder Philosoph, noch war er Physiker, um die Abstraktion von der Zeit, von der Ewigkeit her uns erklären zu können. Aber seine Liebe zu Christus hat die Ewigkeit schon gedacht, eben bevor er philosophisch und physikalisch die Voraussetzungen hatte. Zeit ist an Materie gebunden. Es gibt in der Ewigkeit keine Materie, es gibt keine Zeit und keinen Raum. Deshalb auch kann ich dem alten, lieben Bruder sagen, deine Gewänder sind schon im Himmel bereitet. Denn so steht es in 2. Korinther 5. Offenbarung 21, da heißt es nicht, jetzt müssen wir aber schnell das neue Jerusalem zimmern, der Seher Johannes kommt. Nein, sondern er sieht ja das himmlische Jerusalem schon, weil er aus der Zeit einen Blick in die Ewigkeit nehmen kann. Das heißt, manchmal machen wir uns im Glauben unnötige Sorgen und Gedanken mit den Zeitabläufen. Vom Himmel aus gesehen gibt es Fragen, die muss man gar nicht beantworten, weil sie als Fragen gar nicht existieren. Der ewige Gott ist gleich unmittelbar zu jedem Punkt in der Zeit. Das bedeutet, dass wenn ich sterbe, wir nicht auf die Uhr gucken müssen, wie lange dauert das denn jetzt hier im Paradies, sondern wir sind der Zeit nicht mehr unterworfen. Wir sind in der Ewigkeit. Wir sind unmittelbar bei dem wiederkommenden Christus in der definitiven Gottesgemeinschaft mit ihm. Das ist das Entscheidende, was wir wissen dürfen. Auch Paulus weiß natürlich schon von seiner rabbinisch-pharisäischen Vorbildung her, dass in der Apokalypse manches noch entfaltet werden konnte. Er weiß ganz genau, wie es dann in der Offenbarung ja auch entfaltet wird, dass es Abläufe gibt im Übergang von ablaufender Geschichte und anlaufender Geschichte. Was mich aber fasziniert ist, dass er keine Zeit vergeudet, zu spekulieren, wo doch Jesus gesagt hat, macht euch keinen Kopf, versucht es nicht zu berechnen, was alles auf dem Schreibtisch des Vaters liegt. Wir wissen, dass noch vieles der Vater entfalten wird. Und das aber ist nicht unsere Aufgabe, in seinen Akten zu kruscheln, sondern es ist unsere Aufgabe, dass wir das leben in dieser Hoffnung. Damit wir uns nicht falsch verstehen, das ist kein Argument gegen die Exegese der Offenbarung, das ist ein ganz kostbares Buch und das alles gilt es demütig nachzuvollziehen. Aber dass wir uns gegenseitig den Glauben absprechen und den Verstand absprechen, indem wir die Entrückung mal bei Henoch ansetzen, mal vor den Trübsal, mal hinter den Trübsal, mal nach dem endgültigen Weltgericht, machen wir uns nicht die falschen Gedanken, mindestens nicht in dem Sinne, dass wir uns streiten, sondern konzentrieren wir uns auf das, was Christus hier selbst gesagt. Ein letzter Gedanke noch, denn ich sehe bei einigen von euch einen Konflikt zwischen dem Durst nach Kaffee und einer letzten Ungewissheit. Ich würde mich ja gerne darauf freuen, ungeteilt. Aber eine letzte Ungewissheit bleibt doch, die mir die Freude etwas im Halse stecken lässt. Wird es denn für mich reichen? Der wiederkommende Christus kommt doch als Richter. Wird es denn reichen? Werde ich vor ihm bestehen können? Und wenn ich Christ bin, habe ich natürlich das Wissen von dem Kreuzestod Jesu. Ich habe ein Wissen von der Vergebung, die ich am Anfang meines Glaubens empfangen habe. Aber dann habe ich doch die Verpflichtung, nachdem er mir vergeben hat, nun auch würdig der Gnade zu leben. Und werde ich denn so würdig leben, dass Gott am Schluss sagt, die vergangenen Sünden, die hat ja mein Sohn am Kreuz schon für dich getragen. Aber dann war die Uhr auf Null gestellt und ab da zählt ja, dann hast du würdig der Gnade gelebt. Und so höre ich immer wieder gerade von sehr gläubigen, engagierten, frommen Menschen die Angst vor dem Sterben. Ein Freund sagte mir mal, mein Vater liegt seit einem halben Jahr im Sterben. Und ich sagte, wie bitte, wie geht das denn? Ja, er kann nicht loslassen. Als ein frommer Mensch quält ihn die Frage, wie kann ich vor meinem Gott bestehen? Und je nach Frömmigkeitsprägung ist es der Zweifel, reicht es für die Teilnahme am tausendjährigen Reich oder reicht es überhaupt für die Annahme, das Bestehen im Gericht? Wäre die Frage nicht so ernst, dann könntet ihr antworten, das kann ich dir schnell beantworten. Es wird nicht reichen. Denn das ist das Evangelium, das Paulus selbst in Damaskus erkannte und uns breit im Römerbrief entfaltet hat. Paulus sagt, ja, ich als Pharisäer, ich kenne nicht nur die Vorstellung vom Weltgericht, ich vertrete sie ja selber. In Kapitel 2, wenn nämlich wir der Herrlichkeit Gottes begegnen, dann wird alleine die Herrlichkeit Gottes uns schon offenbar machen, mit unserem ganzen gelebten Leben, in seinem Licht, in seiner Herrlichkeit, wird unser Leben erwiesen werden. Wenn wir vollkommen gelebt haben, werden wir ewiges Leben als Belohnung für unser vollkommenes Leben bekommen. Haben wir nicht vollkommenes Leben, werden wir nicht teilhaben am ewigen Leben, dann sind wir ausgeschlossen. Und Paulus sagt, das meine ich ernst. Und was ist jetzt? Und dann sagt Paulus, ich kann es euch jetzt schon verraten, das Ergebnis des Endgerichtes über euch. Entschuldigt, ihr empfindet das vielleicht als anmaßend, nicht? Aber das ist nicht meine Meinung. Es wird nicht reichen. Außer dem Sohn Gottes, Jesus Christus, hat keine und keiner von uns so gelebt, dass es der Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes vollwertig entsprechend wäre. Und so resümiert Paulus, alle Menschen haben gesündigt und sie haben der Herrlichkeit Gottes entbehrt. Alle Menschen werden am jüngsten Tag als Gottlose, als Frevler, als Verdammte erwiesen werden. Römer 3, Vers 24. Aber wir werden gerechtfertigt, allein aus Gnaden, allein geschenkweise, allein in unserem Vertrauen auf seinen Zuspruch und Freispruch. Und wir sind gerecht. Und so kann ein Römer 5, Vers 1 sagen, nachdem wir nun gerechtfertigt worden sind. Das geht doch Paulus als Jude nicht über die Lippen. Das steht doch aus. Das kommt doch alles noch. Ja, du bist ja nicht gerechtfertigt infolge deines Lebens. Du bist gerechtfertigt infolge seines Lebens, Christi Lebens und seines Kreuzes und seiner Auferstehung. Christen haben das Weltgericht bereit hinter sich. Und so wird es uns in Johannes 5, 24 folgende von Christus selbst zugesprochen. Wir sind bereits durch das Gericht hindurch, denn das hat Christus in Golgatha getragen. Die Rechtfertigung im Glauben ist die Rechtfertigung der Begnadigung. Wenn wir Christus sehen, dann werden wir erwiesen sein als die, die seiner Herrlichkeit nicht entsprachen. Aber Christus ist unsere Gerechtigkeit. Und wenn unser Name gerufen wird am jüngsten Tag, schaut Gott der Vater auf Jesus Christus, seinen Sohn, und sagt, vollkommen gerecht. Und wenn du in deiner Demut und mit der großen Klappe, die du hier schon hattest, dich dann meldest und sagst, himmlischer Vater, hier stehe ich. Dann sagt der Vater, ich weiß sehr wohl, wo du stehst und wo du ohne mich stehen würdest. Aber ich sehe dich in meinem Sohn Jesus Christus. Du bist in Christus und Christus ist in dir. Er ist deine Gerechtigkeit. Er ist deine Heiligung. Er ist deine Erlösung. Wir haben als Christen kein Urteil mehr zu fürchten. Ja, wir werden Gottes Herrlichkeit sehen und wir werden unser Leben auch sehen im Licht der Herrlichkeit Gottes, auch als Christen. Aber wir werden es nicht mit den Augen des Gerichtes sehen über unser Leben, sondern mit den Augen Jesu Christi, des für uns Gestorbenen. Der für uns Gekreuzigte ist der Richter und unser Richter ist der für uns Gekreuzigte. Wollen wir beten? Herr Jesus Christus, wie können wir dir danken, dass du nicht gleich als Herrscher und Richter kamst, der die Aufgabe hatte, Gottes Gerechtigkeit gegen alle Ungerechtigkeit durchzusetzen, sondern dass du zuerst gekommen bist, vor 2000 Jahren, um all unser Unrecht auf dich zu nehmen. Wie können wir dir danken, dass du gekommen bist, um auch uns, die wir nicht zu Israel gehören, die wir nicht Gerechte sind, auch uns anzunehmen? Wie können wir dir danken, dass deine Liebe eine voraussetzungslose und bedingungslose ist, dass du dich hingibst für uns, um uns mit dem Vater zu versöhnen, all unsere Schulden auf dich zu nehmen, uns zu befreien und uns jetzt schon zum Leben zu führen. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir wohl noch sterben mögen, aber niemals mehr tot sein können. Dass wir noch angefochten sein mögen und leiden mögen, aber niemals mehr von dir getrennt sind. Wir danken dir von Herzen, dass uns nichts von dir trennt. Amen.